Der Ethikrat muss ja aber offenbar ein bisschen verschlafen haben. Man fragt sich ja schon, wieso der Song 0815 und die Botschafterin von Farid Bang und Kollega, Zitat, mein Körper ist definierter als von Auschwitz-Insassen, nicht im Vorhinein für Aufruhr gesorgt hat. Das war der Aufhänger medialer Diskussion in den letzten Wochen. Wie habt ihr denn diese Situation erlebt? Jetzt vielleicht speziell ihr zwei, die ja deutschen Rap besonders gerne mögt. Arthur, Philipp, wie war das für euch, das mitzukriegen?
Also es ging ja ziemlich durch die Decke. Und was mir so aufgefallen ist, dass es wieder so ein bisschen, also ohne Kollege zu verteidigen, auf jeden Fall sich ein Aufhänger genommen wurde, um eine Debatte zu führen, wie zum Beispiel, ist Deutschrap antisemitisch? Und das geht dann schon ein bisschen weit, anhand von einzelnen Textzeilen dann ein ganzes Genre und in seiner Vielfältigkeit einfach in Frage zu stellen und in einen Sack zu stecken. Das ist so ein bisschen symptomatisch, wenn die Mainstream-Medien über Hip-Hop berichten, und das ist mir wieder aufgefallen.
Ich habe die Debatte ziemlich, ziemlich klischee-mäßig deutsch erlebt, ehrlich gesagt. Also wenn wir nur von einer Line reden, die zwar nicht gut ist, aber halt irgendwie doch Battle Rap ist oder das, was man unter Battle Rap vielleicht verstehen kann, aber nicht über das komplette Werk des Künstlers gesprochen wird oder der beiden Künstler, das schon seit Jahren irgendwie verschwörungstheoretisch ist und antisemitisch auch, dann finde ich das ein bisschen heuchlerisch, jetzt darüber zu sprechen, dass man doch irgendwie den Echo schützen muss oder wie der Ethikrat dann irgendwie eingreifen sollte oder nicht. Es ist halt einfach ein Preis, der sich über Verkauf definiert, und wenn halt Antisemitismus konsumiert wird, sollte man lieber darüber sprechen, anstatt über eine Line in einem Lied.
Wie war das für dich?
Naja, ich verfolge jetzt den Echo-Preis vielleicht nicht so intensiv. Was ich problematisch finde, dass es tatsächlich halt nach Verkaufszahlen geht oder wohl das sehr stark in den Vordergrund gerückt ist und man inhaltliche Dinge wohl gar nicht so in den Blick nimmt oder gar nicht in den Blick nimmt. Das fände ich super, wenn das passieren würde. Das andere ist, was hier auch schon angesprochen worden ist, dass natürlich ein Song nicht für alles stehen kann, das muss man auch sehen. Aber wenn man für einen Song dann eine Auszeichnung offensichtlich kriegt, dann ist es problematisch. Ja, also das mit dem Lebenswerk, das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber dann müsste man das auf das irgendwie auch abstimmen, wenn das so ist. Und das andere, das müsste man nochmal etwas breiter diskutieren und auch mal überlegen, jetzt werden wir bestimmt noch darauf zu sprechen kommen, auch im Bereich der rechten Szene beispielsweise, da ist es ja auch so, dass man sich letztendlich ja jeder Art von Musik bedient. Und dann müsste ja jede Art von Musik ablehnen. Und in der Regel sind es halt nur ganz bestimmte Titel, die entsprechende Inhalte haben, die auch aus Sicht des Verfassungsschutzes beispielsweise initiiert werden müssen.
Ja, wenn du das gerade schon ansprichst, kann man sich ja auch fragen, warum der Verfassungsschutz jetzt nach dieser ganzen Debatte anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und nicht vorher schon da mal einen Blick drauf geworfen hat. Denn dieses lange Video, wo es ja auch um Verschwörungstheorie in Bezug auf Antisemitismus schlussendlich inhärent ist drin. Warum wurde das vorher nicht gemerkt? Ich meine, ihr beschäftigt euch ja relativ viel auch mit dem Genre. Warum jetzt plötzlich?
Naja, es gibt ja schon Menschen, die darüber sprechen und schon immer gesprochen haben und sich damit beschäftigen und sagen, ja, das ist antisemitisch. Auch schon bevor dieser Echo kam, jetzt das in den Vordergrund ein bisschen gerückt haben, die breite Öffentlichkeit halt nicht. Vielleicht, weil man es nicht wahrhaben möchte, dass Popkultur in Deutschland antisemitisch sein kann oder nationalistisch sein kann, auch im Fall Freiwild oder so. Vielleicht verleugnet man das so ein bisschen und möchte es eben nicht. Genau.
Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich so einen Verfassungsschutz auf so einer Echo-Verleihung sitzen haben möchte.
Ja gut, das sind ja zwei Baustellen, glaube ich.
V-Leute.
Ist es wirklich ein Fall für den Verfassungsschutz? Also gerade dieses 13-minütige Video des Songs Apokalypse, in dem klar antisemitische Sprüche bzw. Weltbilder transportiert werden. Aber ich frage mich, ist der Verfassungsschutz da die richtige Instanz? Ich meine, es gibt ja in Deutschland einen Index oder eine BPJM, und die haben ja eigentlich die Kompetenzen, sowas praktisch einzustampfen oder aufzuhalten. Wenn ich mich, oder vielleicht irre ich mich da auch.
Das ist vollkommen richtig. Also die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die Sie da ansprechen, soweit ich das weiß, agieren die halt erst auf Anzeige von anderen hin. Also die müssen, können dann erst aktiv werden. Mhm. Und ich war im Februar auf Tagungen in Rostock, da ging es auch um rechte Musik. Da war jemand da von Thüringen, glaube ich, also eine, die im Landeskriminalamt dafür abgestellt war, praktisch Musikveranstaltungen zu überprüfen, ob die verfassungswidrig sind oder nicht. Und das ist ein ziemliches Versteckspiel letztendlich. Die hat dann Berichte, wenn da Konzerte sind, dass sie dann, also die können nicht direkt dorthin gehen, sondern dass sie dann versuchen, in gewisser Distanz, also wenn es Open-Air-Veranstaltungen sind, das zu hören und dann schauen, ist das jetzt auf dem Index. Das ist also so ein Ping-Pong-Spiel. Also was ist zuerst, die Henne oder das Ei? Ja? Und das ist tatsächlich sehr problematisch. Und sie hat auch berichtet, die Dame war das damals von diesem Landeskriminalamt, dass es, glaube ich, nur ein oder zwei Länder gibt, die so eine Stelle überhaupt eingerichtet haben. Also das ist gar nicht so einfach. Und dann, was passiert denn, wenn sowas auf dem Index steht?
Ja, ja? Nächste Frage.
Ja. Das wäre die nächste berechtigte Frage. Also das heißt ja, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. So, jetzt ist es dann natürlich so, dass die Jugendlichen letztendlich ja alles hören können. Es ist ja alles da. Und dann dauernd, man kommt ja gar nicht hinterher, das letztendlich alles zu recherchieren. Und das, also man ist immer hinterher letztendlich, wenn man etwas verbieten will oder wieder aus dem Netz nehmen will. Und dann ist vielleicht doch irgendwo da, dann ist es auf anderen Plattformen, wo wir gar nicht Zugriff haben. Also das ist eigentlich ein nicht lösbares Problem.
Ja, man tauscht sich ja auch gegenseitig aus. Also ich kann mich gut erinnern, das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber 1987, da war ich 14, da kam diese Ärzteplatte ab 18 raus. Die hatten wir alle. Also gekauft, also nicht irgendwie so, das ist ja auch ein Teil von Jugendkultur, dass man sich gerade um solche Dinge ja auch dann erst recht interessiert. Also wenn sie mir verboten werden, dann interessiere ich mich ja auch dafür. Also wie steht ihr dazu? Das ist ja ein Riesenproblem schlussendlich.
Ja, also ich habe auch, als ich jünger war, also als ich so 16 war, gab es eine Riesenindizierungswelle von gerade Berliner Deutschrap. Die haben schon sehr immer auf die Kacke gehauen, auf jeden Fall. Und manche Inhalte sind durchaus zweifelhaft. Nur die BPJM hat dann angefangen, wirklich teilweise ganze fast Labelkataloge praktisch auf den Index zu setzen. Und das hat natürlich mein Interesse für die Musik nur befeuert. Und da sind wir halt auch wieder an den Grenzen der Kontrollierbarkeit angelangt. Ich meine, was kann eine Lösung sein? Also eine neue Institution oder neue Verbote oder neue Gesetze werden das halt auch nicht irgendwie eine Lösung bringen für das Problem, weil der Reiz des Verbotenen wird immer da bleiben und dann muss man halt irgendwie durch Aufklärung irgendwie dagegen einwirken.
Ja, jenseits dieser Diskussion um Antisemitismus gibt es ja im Rap auch immer wieder Diskussionen um Frauenfeindlichkeit, um Diskriminierung von Homosexualität etc. Ich frage mich da manchmal so, also ich meine, das eine schlimmer als das andere etc. Also ich meine, klar, dass jetzt dieser Satz in Deutschland zu einem großen Aufruhr geführt hat, ist mir schon klar, aber wenn jetzt so ein Porno-Rapper wie Frauenarzt, ich weiß gar nicht, ist der heute noch aktiv, auf die Bühne geht und einfach irgendwie echt Frauen diskriminiert, braucht man eine Waagschale dafür? Also
Waagschale funktioniert, glaube ich, nicht, oder das eine mit dem anderen aufzuwiegen und zu relativieren, funktioniert nicht. Und ich bin auch kein Fan davon, das zu verbieten, weil, wie hier, glaube ich, jeder schon gesagt hat, man kommt ja immer wieder dran. Also gerade im Internet, YouTube gibt auch die Möglichkeit, selbst wenn es nach 2 Stunden wieder gelöscht ist oder nach mehr, es gibt immer wieder Möglichkeiten, indizierte Songs hochzuladen. Also ich glaube, dass das auch frauenfeindliche Inhalte oder islamfeindliche Inhalte, diskriminierende Inhalte generell, in jeder Kunstform kein Prozess sein kann oder das aufzuhalten kein Prozess sein kann, der irgendwie von oben nach unten funktioniert, sondern das muss irgendwas sein, was gesellschaftlich funktioniert. Also dass wir als Menschen und die Künstler oder Künstlerinnen als Menschen verstehen, was sie jetzt da schreiben und was sie nicht schreiben sollten vielleicht oder was halt noch unter Kunst fällt und was halt vielleicht nicht mehr unter Kunst fällt. Das muss ein Prozess sein, den die Kunstschaffenden in irgendeiner Art und Weise realisieren und bestimmen können. Da gibt es ja auch, es gibt ja auch schon viele KünstlerInnen, die da halt dagegen gehen, also gerade Suki oder unterschiedliche Künstler, die man unter Zecken-Rap versteht, in Anführungszeichen. Genau.
Also aus dem linken Spektrum, meinst du mit Zecken-Rap?
Ja, es gibt nicht nur aus dem linken oder linksextrem.
Nein, wegen der
Zecken. Aber es gibt ja nicht nur aus dem Spektrum Rapper, die sich dagegen stellen oder Rapperinnen. Also es gibt es schon, nur es wird halt nicht verkauft. Das ist halt alles Nische und deshalb kriegen wir es nicht mit, weil die bekommen halt kein Echo. Also eine Antilopengang, die ja vielleicht noch die populärsten sind in dem Genre, die sind zwar schon irgendwo in der Debatte und sind halt schon irgendwo im Feuilleton, aber die sind halt nicht in der breiten Masse vertreten, weil sie es einfach nicht verkauft.
Mhm. Ja, wenn du die Antilopengang schon ansprichst, sollen wir da mal reinhören? Ihr habt ja einen Song mitgebracht.
Den können wir gerne hören.
Um was geht's denn in dem Song?
Der Song heißt Beate Zschäpe hört U2 und da geht's ein Stück weit um Beate Zschäpe, vor allem im Video. Ist ein großartiges Video, ich würde es jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Es geht hauptsächlich darum, wie rechtes Gedankengut, also es geht nicht unbedingt um diskriminierendes, aber explizit um rechtes Gedankengut, wie das in vielen Menschen einfach drin ist und wie das in der deutschen Gesellschaft vor allem drin ist.
Wir haben jetzt gerade die Antilopengang gehört, die singen gerade oder haben gerade darüber gesungen, über die Verschwörungstheorien, den Leuten das Handwerk zu legen etc. Ist ja auch eine deutsche Rap-Band, würdet ihr sagen, die steht auch so ein bisschen für das, was sozusagen du vorhin angesprochen hast, auf der linken Seite?
Ja, also ich möchte jetzt nicht unbedingt Links-Rechts-Schemata denken, aber die Antilopengang ist definitiv, obwohl sie nur Männer sind, eigentlich eine Fahne für die hoch auf jeden Fall, weil die, weil sie es schaffen, Themen anzusprechen, die halt sehr heikel sind, so autoritärer Charakter wie gerade eben, oder emanzipatorisch einfach zu rappen. Die sind sehr kritisch jedenfalls, was Gesellschaft angeht. Und dann frage ich mich, warum realisieren nicht andere, also wie kriegen wir andere Künstler und Künstlerinnen dazu, vielleicht auch mal ein bisschen kritisch mit dem umzugehen, was sie da zu Text bringen. Also gerade wenn wir über den Echo gerade sprechen.
Mhm. Es ist ja so, wir hatten es jetzt in der Zwischenzeit, als die Musik lief, auch ein bisschen davon, dass es ja natürlich eine Möglichkeit wäre, es hört einfach keiner mehr den Scheiß.
Das wäre schön.
Jetzt ist es aber natürlich auch, also da komme ich immer auch an die Grenzen meiner eigenen Toleranz. Also weil, ich meine, ich habe mein Weltbild und da kommt sowas am allerbesten Falle nicht vor, aber Max Mustermann etc., wie hier in der Line, zündet ein Flüchtlingswohnheim an. Es gibt einfach Antisemitismus. Insofern ist auch im deutschen Rap sozusagen, das ist ja eigentlich auch nur ein Abbild unserer Gesellschaft, egal ob jetzt Rap, ob Pop oder Punk oder Heavy Metal. Die Frage ist ja natürlich nur, wie gehen wir, gerade wir natürlich als Pädagoginnen und Pädagogen, aber eben wie geht Gesellschaft damit um? Was können wir tun? Wo ist die Grenze in Bezug auf diese Provokation? Wo hört Kunstfreiheit auf? Und ja, wie kann man damit umgehen?
Schwierige Angelegenheit. Also wir haben vorhin schon drüber gesprochen gehabt, inwieweit Verbote was helfen. Vermutlich nicht. Auf der anderen Seite denke ich mal, dass ein Gesetzgeber schon dazu verpflichtet ist, Dinge festzuhalten als Gesetze.
Da reicht ja unser Grundgesetz im Prinzip schlussendlich als Wertelein auch aus.
Ja, aber vermutlich muss man es
konkretisieren
oder auslegen oder sagen, was bedeutet das letztendlich. Also vorhin ist ja auch die Rede davon gewesen, also mit diesem rechten Spektrum. Es geht ja auch um Antisemitismus, haben wir auch gerade gehört. Und es gibt halt die Unterscheidung beispielsweise in Deutschland zwischen rechtsextrem und rechtsradikal. Und rechtsextrem ist offensichtlich verfassungswidrig und rechtsradikal ist gerade noch geduldet. Da kann man natürlich jetzt unterschiedlicher Meinung sein. Also kann man sagen, alles was rechts, weit rechts ist, ob radikal oder extrem, ist einfach nicht in Ordnung. Ja? Und das müsste man versuchen, natürlich auch in die Köpfe hineinzubringen, letztendlich. Auf der anderen Seite muss man halt auch feststellen, und dazu hat zum Beispiel Albert Scher und René Gründer, die ja hier bei uns an der PH auch sind, gearbeitet, dass er das, was dort an bleiben wir bei dieser rechten Szene, was da an Gedankengut verbreitet wird, halt schon relativ weit in der Mitte der Gesellschaft auch angekommen ist. Ja, und man braucht ja bloß sich die Parteienlandschaft anschauen, die sich ja entsprechend auch entwickelt hat. Umso schwieriger ist es, aber ich denke mal, es geht nur tatsächlich über eine offene Diskussion und jetzt im schulischen Kontext mit den Jugendlichen auch drüber zu sprechen.
Also schlussendlich kann man der Situation auch und Kollega vielleicht und Farid Bang auch dankbar sein, dass sie für so einen Eklat gesorgt haben?
Nee. da weigere ich mich, da irgendjemandem wie Kollege oder so zu danken. Also ich glaube, uns als Pädagoginnen muss klar sein, auch ohne Kollege und Farid Bang, dass es Diskriminierung gibt und dass es Diskriminierung gegen Minderheiten gibt, dass es Antisemitismus gibt. Und mir als Student der Politikwissenschaften quasi muss auch klar sein, dass ich darüber sprechen muss mit meinen Schülern, dass ich nicht unbedingt mit Kollegen sprechen muss oder will, sondern dass ich mit den Rezipienten spreche und das irgendwie dekonstruiere, was da für Bilder benutzt werden und was sie sich da eigentlich anhören, weil oftmals konsumiert man ja, also ich auch konsumiere ja oftmals nur Musik so nebenbei und mache mir ab und zu auch mal nicht Gedanken, was ich da höre. Und so wird es meinen Schülerinnen und Schülern auch ergehen. Und das gilt es dann mit denen zu besprechen, gerade im Gemeinschaftskunde-Politikunterricht.
Ich bin tatsächlich, Kollege, ein wenig dankbar dafür, dass es den Echo jetzt nicht mehr gibt als gesamte Veranstaltung, aber nicht viel mehr.
Ja gut, vermutlich dürfen wir da auf eine Wiedergeburt nur warten. Interessant finde ich persönlich, dass ja diese Diskussion jetzt auch um muslimischen Antisemitismus wiederum die AfD befördert und somit dann wieder auch die Musikstile aus der rechten Szene, die du gerade angesprochen hast, die ja durchaus mittlerweile wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und eben die gute Dr. Alice Weidel auch eine Abschiebung für Farid Bang gefordert hat mit, und ich zitiere, nichts weiter als ein asozialer Marokkaner Staatsbürgerschaft aberkennen und abschieben. Das ist ein Statement, das ging über Facebook viral. Schlussendlich habe ich in dem Moment gedacht, ja, eigentlich ist das doch schlicht und ergreifend nur das, was die ganze Zeit in unserer Gesellschaft diskutiert wird. Also Rap als Spiegel des Ganzen.
Ja, total. Also ich finde auch, es kam ja vor der Echo-Verleihung schon in öffentlichen Diskurs die Frage auf, ob deutscher Rap antisemitisch ist oder ob deutscher Rap frauenfeindlich ist oder homophob oder so. Aber das ist doch nicht die Frage, ob deutscher Rap das ist, weil deutscher Rap eben ein Spiegel der Gesellschaft ist. Man sollte mal darüber diskutieren, was das für Probleme in unserer Gesellschaft sind, in der Mitte der Gesellschaft und nicht in irgendwelchen kulturellen Manifestationen von Leuten, die in der Gesellschaft leben. Das ist so ein bisschen das Problem.
Außerdem auch ohne Kollega und Farid Bang oder ohne Lanza oder so schnappt sich die AfD oder Rechte, ob es jetzt die IB ist, also Identitäre Bewegung, die schnappen sich ihr Kulturgut in Anführungszeichen. Also die schnappen sich das, woraus sie sich ihre Ideologie irgendwie zusammenkleistern können. Also ich meine, selbst eine Band wie KIZ ist bei denen beliebt, die offensichtlich da nicht verstanden wird, was da die Aussage ist, aber einzelne Lieder werden, dieses Hurra, die Welt geht unter zum Beispiel, wird bei der Identitären gefeiert und die nehmen sich ihr Zeug, auch ohne dass es da verkauft wird. Also da geht es dann eher darum, nicht über Rap zu diskutieren, sondern halt über Entschuldigung, Arschlöcher, also oder halt nicht, Entschuldigung.
Ja, also das ist ein gutes Stichwort. Man nimmt sich das raus, was man braucht. Und wenn man sich die Diskussion um Freiwild beispielsweise anschaut, der Burger, der Frontman, der sagt, der war früher in der rechten Band, aber distanziert sich davon.
Kaiserjäger hießen
die, Kaiserjäger,
das war
eine
Skinhead-Band.
So, und sagen, nö, die sind also nicht in der rechten Szene mehr verhaftet, betonen das auch immer. Und ich habe ja einen Titel angegeben, wahre Werte. Wenn man sich das Video anschaut, dann wird er ja ganz klar auch Hakenkreuz durchgestrichen, gezeigt oder Aufmärsche gezeigt, die aber eben eigentlich das nationale Gefühl der Südtiroler ja aufgreifen. Trotz alledem wird dieser Titel auch in der rechten Szene konsumiert, weil das, was da drin vorkommt, man eigentlich ganz gut brauchen kann für seine eigene Ideologie. Deshalb müssen die jetzt gar nicht rechts sein oder gar nicht von der Idee her in der rechtsextremen Szene verhaftet sein, aber trotzdem funktioniert das irgendwie. Und trotzdem auch, noch mal, wenn man das Video sich anschaut, dann sind in der Bildsprache durchaus Dinge drin, die könnte man auch von den Symbolen her als rechte Symbole interpretieren. Muss man nicht, kann man aber. Ja, das heißt also, man kann sich was rausnehmen, man kann sich seine Lebenswelt, seine Jugendkultur oder sein Weltbild zusammenbasteln. Also es gibt ja den Begriff der Bricolage und hier ist es auch so oder kann es so sein. Tja.
Also schlussendlich wird Musik ja immer wieder auch instrumentalisiert. So, das steckt ja auch dahinter, und zwar egal aus welcher Gedankenwelt ich komme, wenn ich kann es mir zurecht basteln. Jetzt ist natürlich diese rechte Szene oder jedwede Szene gerade im Jugendbereich natürlich auch eine wichtige Peer Group im Sinne der Sozialisation. Also wie ich als Kind aufwachse, in welcher Gruppe ich beispielsweise mich bewege, macht ja viel damit, wie ich mich als Persönlichkeit auch entwickle. Insofern ist das ja gerade jetzt auch für uns wieder so in den pädagogischen Kontext gesetzt. Dann ja muss ich das doch auch in Schule und Unterricht mit den Kids anhören und auch anschauen. Da gibt es ja aber auch dann Grenzen, oder?
Ja, es gibt schon Grenzen. Es gibt halt die gesetzlichen Grenzen, inwieweit man etwas spielen darf. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich so streng ist. Also es gab zumindest einmal eine DVD oder CD, weiß ich nicht mehr ganz genau, wo so Ausschnitte drauf waren zumindest, die man anhören konnte und die offensichtlich auch für den schulischen Kontext freigegeben worden sind. Das ist allerdings jetzt schon etwas älter. Ja, Texte kann man auf jeden Fall mal zeigen, darüber sprechen, also das würde ich auch machen und dann halt darüber sprechen. Und ich denke mal, interessant sind ja genau diese Grauzonen, Sachen, die gar nicht indiziert sein müssen unbedingt, oder das sind es meistens ja gar nicht. Ja, und dass man dann darauf hinweist, also ich kann es in die eine oder in die andere Richtung interpretieren und dass man dann darüber ins Gespräch kommt.
Ja, wir können ja mal auch in den Wahre Werte von Freiwild kurz reinhören. Es ist nur der Refrain, ein Ausschnitt aus Freiwild, Wahre Werte. Was haben wir drinnen gehört? Was?
Ja, man kann sein Land verlassen, ist die Frage, wen sie ansprechen wollen. Mhm. Das ist halt das Problem. Also man könnte interpretieren, klar, Südtirol ist ein Teil Italiens jetzt und darum geht es letztendlich. Aber wenn man genauer hinhört, oder man könnte auch das anders interpretieren, geht es um die Leute, die deutschsprachig sind und eben das nicht so wollen wie die. Mhm. Ja, und die sollen das Land verlassen. Und das ist dann meiner Meinung nach eben problematisch. Mhm. Aber wie gesagt, auch da gibt es wieder Interpretationsspielräume. Aber man muss dem mal aufzeigen, dass man es in die eine und in die andere Richtung natürlich sehen kann.
Soweit ich weiß, macht das in der rechten Szene, machen das viele Bands. Die haben Spezialisten, die Texte so abändern, dass es gerade noch verfassungsrechtlich nicht problematisch ist. Und wir geben da viel Geld rein. Und jetzt, ob jetzt da Freiwild dazugehört oder nicht, kann man jetzt mal außen vor lassen. Aber dieses Spiel mit Interpretationsspielräumen, sodass dann bestimmte Gruppen eben sie sich zu eigen machen können, das ist ja die eigentliche Problematik.
Ja, ich finde jetzt, also da kann mir der Freiwild-Frontmann noch so gern erzählen, wie wenig Nazi er ist. Aber ich finde allein das, was wir gerade gehört haben, finde ich schon übel. Also ich finde es sehr nationalistisch, weil es zum einen marginalisiert er sein Volk, seine Heimat, sein Land oder was auch immer. Haben wir ganz am Ende gehört mit diesem unser kleines Volk und so. Und will es aber viel größer haben. Also er hat so ein Opfernarrativ drin, was halt auch alle Nationalisten haben. Und was er auch drin hat, dieses wem es nicht passt, der kann ja gehen. Also da wird nicht verstanden, dass Gemeinschaft diskursiv erzeugt wird. Also da wird gesagt, ja, wir haben unsere Werte und ihr könnt gehen, wenn ihr
anpassen
das
oder gehen.
Ja, anpassen oder gehen. Und das ist das, da hat jemand was nicht verstanden, habe ich das Gefühl. Oder jemand möchte es nicht verstehen und dann kann er mir noch so gerne erzählen, dass er kein Nazi ist und Hakenkreuz im Video durchstreichen. Dann glaube ich ihm das einfach nicht.
Sind wir in der rechten Musikszene, aber gleiches Problem haben wir ja auch im Deutschrap jetzt gerade anhand des aktuellen Beispiels mit Kollega und Farid Bang, die sich ja angeblich darum gebettelt haben, also miteinander ausgelost haben, wer diese Zeile zu rappen hat, also wenn es stimmt, habe ich im Netz gelesen, dass die miteinander gewettet haben, so einer von uns beiden muss es rappen und wir würfeln quasi aus, wer derjenige ist, der dann nachher gegebenenfalls einfach Schwierigkeiten mit dem Verfassungsschutz halt kriegt, Wobei das ja ein Song ist, insofern verstehe ich das jetzt auch wieder nicht. Aber was denkt ihr, wohin kann das gehen, diese Diskussion? Also was können wir Positives jetzt schlussendlich daraus auch ziehen?
Also ich hoffe, das ist vielleicht ein bisschen ein großer Wunsch, aber ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen dafür sorgt, dass man über Sachen spricht und zwar reflektiert, für sich verschiedene Interpretationsmöglichkeiten anguckt und dass es auch in der Schule vielleicht etablierter wird, über sowas offen zu sprechen. Weil diese Tabuisierung von Rapmusik, das führt dazu, dass Schule in einem künstlichen, luftleeren, moralisch aufgewerteten Raum steht, wo gewisse Inhalte eben nicht willkommen sind, diese Inhalte aber durchaus Teil der Lebenswirklichkeit der Schüler sind. Und
ja, ich würde jetzt fragen, ist das so?
In der Schule, die Texte. Ja.
Also, was ich mitbekommen habe durch mein ISP, gut, da haben wir es jetzt in dem halben Jahr so ziemlich nicht gemacht, also nicht vertiefend. Wir haben schon über Rechtsrock irgendwie einmal gesprochen, aber wir wurden immer wieder dazu angehalten, das doch zu tun, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja. Und war jetzt bei der Klasse nicht der Fall, die ich im ISP hatte, also im Praktikum. Deshalb kann ich da nicht viel drüber sagen, aber ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass man mal drüber spricht, also dass man nicht über irgendwelche Battle-Rap-Punchlines spricht, über irgendwelche pietätlosen Vergleiche, sondern dass man tatsächlich mal drüber spricht, wie geben sich Personen im Internet und wie geben sich Personen, vor allem Faschisten im Internet. Also es gibt eine ganze, ganz, ganz viele Videos, die diese antisemitischen oder zionistischen Weltverschwörungsbilder zeichnen im Internet. Die sind von der Identitären oder die sind von Jugendflügeln der AfD oder die sind von Kollega. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht irgendwie nur über eine Sache sprechen, sondern den ganzen diese ganze Ideologie mal in Angriff nehmen und uns dagegen wehren.
Vielleicht ist noch ein Punkt zu beachten. Also wir haben in einer Studie vor 7 Jahren mal auch drüber gesprochen gehabt mit Schülerinnen und Schülern von 3 9. Klassen, denen wir einfach Titel vorgespielt haben. Und welche Rolle überhaupt der Text spielt, wenn man Musik sich anhört. Und ich kann mich erinnern an eine Aussage, die haben gesagt, ja, uns ist es am liebsten, wenn es englischsprachig sind, weil dann verstehen wir nichts. Und die Frage ist tatsächlich, also was steht im Vordergrund? Die musikalische Ästhetik, das heißt, dass ich höre mir was an, weil es Rap ist oder weil es Heavy Metal ist, egal was. Also die Stilrichtung, die musikalische Stilrichtung, dass die im Vordergrund steht und der Text ist mir eigentlich egal. Das birgt natürlich auch ein Problem in sich, weil es wird ja immer diskutiert, inwieweit Musik dann Köder für irgendwas sein kann. Ja? Dass ich in irgendeine Szene, egal wo das jetzt ist, reinrutschen kann. Ja? Aber da muss natürlich auch erst wieder das Bewusstsein geschärft werden. Und deshalb wäre es mir schon ein Anliegen, dass man das auch nochmal ein bisschen bewusster macht in der Schule. Was hören wir denn eigentlich? Welche Texte sind denn das, die dahinter stecken? Und dann kann man in die Diskussion einsteigen, die Sie jetzt gerade vielleicht angesprochen
haben. Und dann aber am besten interdisziplinär, wenn ich euch richtig verstehe. Einerseits Politik-Gemeinschaftsunterricht, andererseits Musik auch, ich meine von der Rhythmik hin zum Text dann auch und aber dann vielleicht auch mal Englisch, um so den einen oder anderen Rap zu übersetzen.
Total, also was sich teilweise im Mainstream in den USA abspielt an fragwürdigen Inhalten, also jetzt mal nicht nationalistisch oder antisemitisch, aber einfach
menschenverachtend,
profitgeil. Also da werden auch Ideologien transportiert, die sehr fragwürdig sind und das ist halt im Ami-Rap ist das voll okay, weil man versteht es ja nicht und wenn es dann auf Deutsch ist, ist es total jugendgefährdend. Also ich meine, wir hatten vorhin Frauenarzt angesprochen. Frauenarzt hat im Endeffekt nur kopiert, was die Two Life Crew in Amerika in den 80ern, glaube ich, angefangen hat. Die haben angefangen, sexistische Inhalte in Rapmusik einzupflegen sozusagen und damit Musik zu machen und das hat in Deutschland keinen aufgeregt so, weil es halt auch nicht verstanden wurde, wenn du Two Life Crew im Club spielst, dann ist es halt okay, weil es nicht verboten, weil man versteht es nicht so gut, aber
und
bei Frauenarzt
halt
kommt dann...
Und weil es oft halt auch Slang ist und man kann es wirklich nicht gut verstehen, aber wenn man gutes Englisch spricht.
Ja, und das zeigt ja auch so ein bisschen, ja, die verschiedenen Maße oder ich weiß nicht, eigentlich müsste man das doch alles zusammendenken und nicht so in seinen kleinen Einheiten irgendwie.
Jetzt ist ja ein Punkt auch immer wieder der Battle Rap, Jetzt, früher war Battle Rap ja tatsächlich so ein Moment, wo zwei Menschen auf einer Bühne gegeneinander gebattelt haben. Mittlerweile hat sich diese Kunstform ja so ein bisschen weiterentwickelt und es wird unter anderem auch gegen Leute gebattelt, die definitiv gar nicht zurückbattlen. Erschließt sich mir nicht ganz, wie sich das entwickelt hat. Könnt ihr was da?
Naja, also es ist halt ein fiktives Gegenüber erstmal. Da kann man dann über Kunst sprechen. Und ja, dieses fiktive Gegenüber von dem, also das wird zum einen auf kreative Weise beleidigt. Das ist festzuhalten auf jeden Fall. Und zum anderen ist es auch eine Art Abgrenzung. Also wenn wir vielleicht nachher in das, weshalb ich Menschen nicht mag, hören, dann merkt man schon, weshalb, von was sich da abgegrenzt wird. Und das ist halt von je nach Künstler unterschiedlich.
Gerade dieser ganze Battle-Gedanke hat ja auch mit der Überhöhung der eigenen, also mit der Beleidigung des anderen und mit der Überhöhung eines selbst zu tun. Und das, was wir jetzt erleben, ist praktisch eine abgeänderte Form davon. Es geht nicht mehr darum, einen Gegner im Battle zu zerstören, sondern es geht mehr darum, seine eigene Person zu überhöhen. Und das funktioniert halt auch mit provokativen Aussagen und mit krassen Lines wie, was weiß ich, diese Molotow-Geschichte oder du fühlst dich überfahren. Okay, ich zitiere
ich
falsch.
Hier, ich habe hier eins von Bushido. Ich zitiere, ja, aus dem Song Stress ohne Grund. Da hat er Politiker und Prominente bedroht. Halt die Fresse, fick die Presse. Kai, du Bastard, bist jetzt vogelfrei. Du wirst in Berlin in deinen Arsch gefickt wie Wovereit. Was für Vollmacht, du Schwuchtel, wirst gefoltert. Ich schieß auf Claudia Roth und sie kriegt Löcher wie ein Golfplatz.
Ja, aber an Bushido zeigt sich so ein bisschen, wie man vielleicht mit dem Ganzen auch umgehen kann, nämlich einfach nicht mehr beachten. Also Bushido findet nicht mehr in der Öffentlichkeit statt. Der ist jetzt eine Person,
nur noch in Talkshows.
Ist eine arme Person, die in Talkshows auftritt und auf Twitter sich über die Deutsche Post beschwert. Also das ist jetzt Bushido, dann kann der, ja, der ist einfach irrelevant geworden.
Dann hören wir doch mal in Weshalb ich Menschen nicht mag, von wem war der noch?
Von Audio 88, also man muss dazu sagen, es ist nicht unbedingt klassischer Battle Rap, es ist nicht unbedingt ein Mensch wird beleidigt, sondern es wird ganz klar eine Gruppe thematisiert oder halt angesprochen, von der sich der Künstler abgrenzt.
Ihr hört Forum auf PH 88,4 Uni FM. Ja, wir sprechen über Musik, über Provokation, über Rap. Eben haben wir über Battle Rap gesprochen, haben auch schon über rechte Musik gesprochen. Jetzt fragt sich ja, welche Vorbildrolle Musikerinnen und Musiker eigentlich auch an dieser Stelle haben und was man sich vielleicht an der Stelle auch wünschen würde, wie gesellschaftlich da was passiert. Was denkt ihr denn, welche Rolle überhaupt die Personen hinter diesen Musikstücken haben?
Also natürlich eine wichtige, sie machen die Musik ja, aber ich finde es ein bisschen schwierig. Also es gibt ja Rapper, die sagen, ich mache Musik für Erwachsene, deswegen steht da auf der CD, diese Musik ist ab 18 und damit haben die irgendwie ihren Job getan. Und das finde ich auch eine Geisteshaltung, die sich mir erschließt, weil es gibt ja wirklich Inhalte, die jetzt für Jugendliche nicht gerade förderlich für ihre Entwicklung sind oder so, aber die trotzdem irgendwie eine Wichtigkeit oder auch eine Relevanz haben in der Gesellschaft. Und ich mag zum Beispiel auch Rap gerne, der auf die Kacke haut und wo ich auch beim ersten Hinhören sage, okay, für Kinder ist es nicht unbedingt geeignet. Und wie man das jetzt hinbekommt, dass die Kinder das nicht zu hören bekommen, da habe ich auch kein Patentrezept. Aber dass Künstler sagen, okay, da steht drauf, nur wer volljährig ist, darf das konsumieren. Das ist ja die gleiche Verfahrensweise wie bei Filmen auch und sowas. Das funktioniert da auch nicht. Aber es ist wichtig, dass es, ja, eben, dass die Künstler das machen können, was sie ausdrücken möchten und sich jetzt nicht bei jedem Wort überlegen müssen, okay, aber wenn das mal ein Jugendlicher hört, ist das dann wichtig, gut für seine Entwicklung oder nicht?
Also Kunstfreiheit. Großgeschrieben.
Ja.
Du nickst?
Ja, also ich bin da auch gegen eine Zensur und zu sagen, also wir reden jetzt nicht über Diskriminierung oder so, aber es gibt durchaus auch weniger diskriminierende Geschichten, die ab 18 sind. Und da bin ich auch dagegen zu sagen, ihr dürft das nicht schreiben, weil es könnten ja irgendwie Kinder hören. Das überhaupt nicht. Ich finde auch diese Vorbildgeschichte relativ schwer, weil ich glaube, wenn man Künstler ist, will man nicht unbedingt nicht automatisch zumindest, manche Künstler bestimmt, aber man möchte ja nicht automatisch sagen, ich möchte jetzt unbedingt ein Vorbild sein für irgendwen, sondern ich mache meine Musik und ich meine, ich mache ja auch Musik und ich möchte auch nicht irgendwie als Vorbild dargestellt werden von irgendwem, sondern ich mache das, was ich mache.
Ich würde jetzt behaupten, aus meiner Perspektive, dass Musikerinnen und Musiker sehr wohl auch in ihrer Privatsphäre etc. wahrgenommen werden von Kindern, Jugendlichen und dass die sich Dinge von denen angucken, sei es modisch, sei es wie gebe ich mich, wie bewege ich mich und aber eben auch im Sinn von wie äußere ich mich.
Ja, verstehe mich da nicht falsch. Also ich sage jetzt nicht, dass das jeder machen darf oder machen soll, wie welche Ideologie auch oder streithafte Ideologie dahinter auch steht und so. Also wenn jetzt irgendwer sich total plastisch gibt und sagt, kauft mein Zeug oder, also gerade Beispiel Bibis Beauty Palace, finde ich auch nicht gut, dass Kinder das konsumieren, aber, aber es ist zielgruppengerichtet auf Kinder und darüber reden wir auch nicht, also nicht wir in der Gruppe, sondern gesellschaftlich reden wir darüber auch nicht unbedingt, obwohl es auch sehr gefährlich ist, was da transportiert wird. Das heißt, was Künstler machen oder Künstlerinnen machen, muss auf jeden Fall dekonstruiert werden in irgendeinem Vorgang. Dafür braucht es Menschen, die da jungen Menschen an die Hand gehen, auf jeden Fall. Aber von Vorbild, jedem eine Vorbildrolle zu geben und dann mit einem moralischen Zeigefinger zu kommen, das schaffen wir nicht, das können wir nicht. Und dafür gibt es auch genug Ideologien, die da durchscheinen, genug Kapitalismus oder so, der nur Kinder dazu antreibt, in irgendwelche Rollenklischees zu gehen oder in irgendwelche Verwertbarkeitslogiken. Da können wir nicht mit dem Zeigefinger kommen, weil wir es alle reproduzieren.
Ja, auch die Frage, in welche Richtung das Ganze läuft. Machen das die Musikerinnen selber oder macht das sozusagen die Fangruppe ein Idol?
Ja, also das Problem ist, glaube ich, schon dabei, dass man ja weiß, dass Stars oder Musiker, egal wie auch immer man das bezeichnen will, ganz stark identitätsbildend sind oder Identifikationsfiguren sind. Ja? Also vorhin hatten wir schon mal ganz kurz den Begriff ja auch Jugendkultur erwähnt und da gehört die Musik natürlich auch dazu und der Lifestyle und so weiter. Und wenn man sich die Fanszene anschaut, die Zeitschriften anschaut, dann wird natürlich weniger oftmals über die Musik als über sekundäre Dinge.
Die Frisur.
Die Frisur oder die wie man lebt, wenn man gerade welche Probleme hat oder was auch immer. Das heißt, das müssen wir vermeiden lassen. Aber das, was Sie angesprochen haben, finde ich ein ganz wichtiger Punkt, diese Dekonstruktion. Also, dass man bewusst macht, was steckt denn da dahinter und dass man das offenlegt. Das ist oftmals natürlich dann nicht so einfach, auch für Jugendliche. Wenn man sich damit identifiziert, dann hat es ja für manche auch eine Art Religionsersatz. Mhm. Ja, und man sagt jetzt plötzlich, oppala, da muss man vielleicht kritisch drüber nachdenken. Ist nicht so einfach, aber trotzdem, denke ich mal, ist das unsere Aufgabe, dann auch in einem schulischen Kontext.
Wäre da nicht auch eine Möglichkeit zu sagen, man macht ein Rollenspiel, weil es macht ja auch einen Unterschied, wenn ich mich jetzt mal körperlich bewege, wie irgendwie hier jemand, ja, was weiß ich, die Mädels auch wie die Jungs oder so. Also da auch rein, sagen wir mal, szenisch damit arbeiten und gucken, was macht das eigentlich mit mir jenseits der Texte.
Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen vielleicht hilft, um verstehen zu können, warum sich so bewegt wird und sich so ausgedrückt wird in einer bestimmten Kultur. Ich weiß nicht, ich würde da vermutlich eher den Ansatz fahren, dass ich, also ich habe das als Jugendlicher immer so wahrgenommen, dass Rapper natürlich problematische Aussagen bringen, in vielen verschiedenen Kontexten und dann gewisse Zeilen von den Medien rausgegriffen werden, die aber niemals natürlich auch ein stimmiges Bild von diesem Rapper überhaupt zeichnen wollen, sondern dann geht es darum immer, das sind die bösen Rapper und also dieser Generationenkonflikt, der diesem Phänomen zugrunde liegt. Und ich bin dann selber, habe ich mir selber Interviews angeguckt mit manchen Rappern, die provokante Aussagen sagen und da habe ich in Interviews auch gesehen, okay, die machen halt, die erzeugen eine Kunstfigur und nutzen das, um praktisch auch Geld damit zu verdienen und dann wurde mir auch schnell klar, okay, ein Haftbefehl tickt heute ja gar kein Koks mehr. Ich meine, der macht Musik und das weiß man halt, wenn man sich mit der Person ein bisschen mehr beschäftigt und sich mal ein Interview anguckt und ich glaube, der ist menschlich auch, also so den Eindruck, den ich von Haftbefehl-Interviews bekommen habe, war so, ich glaube, man kann mal mit dem Bierchen trinken gehen und der ist ein halbwegs reflektierter Mensch und er ist nicht dieser böse Rapper wie ja, in die Medien gerne machen und ich, ja, Aufklärung im Endeffekt.
Was würdet ihr euch, jetzt sind wir bald am Ende der Stunde angelangt, was würdet ihr euch denn wünschen von einerseits der Musikindustrie, andererseits aber auch den Musikerinnen und Musikern, die ja täglich auf die Bühne gehen und ihre Botschaften in die Welt tragen über mediale Wege, aber auch eben vor Publikum. Was wäre denn vielleicht in wenigen Worten euer Wunsch für die Zukunft, wie man damit umgehen kann,
Phil? Also an die Musikindustrie habe ich nicht so viele Wünsche, außer dass sie es mal abschafft. Also denen geht es nur um Profit und wie man jetzt an Farid und Kollega merkt, jetzt fängt BMG oder wo die sind, fängt an mit denen oder hört auf mit denen zusammenzuarbeiten, jetzt, wo es halt irgendwie nicht mal profitsteigernd ist, die irgendwie beschäftigt zu haben. Also da geht es nicht um irgendwelche Moral, das ist Industrie und da geht es um Profit. Ich würde mir wünschen, dass wir ja, dass mit Jugendlichen einfach gesprochen wird, also mit den Rezipienten, dass zum einen sich gewehrt wird gegen Künstlerinnen und Künstler, die sowas machen, die diskriminieren, aber dass vor allem mit den Rezipienten gesprochen wird, was sie da hören, dass die Werkzeuge an die Hand bekommen, das zu reflektieren.
Ja.
Was würdest du dir wünschen als Professor für Musik?
Ja, super. Also Problem ist, manche Dinge kann man nicht verändern. Also da kommen wir nicht dran. Musikindustrie, glaube ich, können wir abschminken. Das wird nicht funktionieren. Die Künstler, die kann man auch nur appellieren. Und dann geht es eigentlich nur darum, dass man an den Leuten arbeitet, an die man auch rankommt, also an uns selber, an die Schülerinnen und Schüler und ja, das, was wir vorhin besprochen haben, entsprechend dann versucht, über Aufklärung und Diskussionen deutlich zu machen.
Hm. Arthur, hast du das letzte Wort?
Redet miteinander, also redet über Inhalte, über verschiedene Meinungen. Das ist ja genau das Problem. Ich meine, jetzt haben die Medien diese Debatte und es werden schon wieder Werte konstruiert. Das Gesellschaft macht ja ihre Meinung im Diskurs aus und das ist halt wichtig, dass man wieder dieses Werkzeug anwendet, um zu gucken, ist es okay, ist es für mich okay, geht es zu weit, um gemeinsam irgendwie auch den Feedback zu geben, hey, ich finde das cool oder ich finde das nicht cool. Also das passiert ja alles in uns und nicht in irgendwelchen Instanzen oder anderen Räumen oder sowas. Das machen wir ja untereinander aus.
Ja, es gibt noch unheimlich viel zu diskutieren. Danke, sorry, ich muss dich jetzt unterbrechen. Mein Name ist Monika Löffler und im Studio zu Gast waren Georg Brunner, Prorektor der PH Freiburg und Professor für Musik. Dann waren Philipp Zur und Arthur Frey von Rap Radio da und mehr Rap gibt es dann heute Abend ab 21 Uhr hier auf PH 88,4. Und zum Schluss hören wir ein Stück, was ihr euch noch gewünscht habt von Rap Radio.
Genau, wir hören Millie Dance und Pöbel MC mit Aufbruchstimmung. Da geht es um genau das, was wir mit Ideologie und wo ist sie überall drin und wo sind ungewünschte Mechanismen, wo sind die drin?